mich, hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Was uns auch freut als Familie ist, und es passiert tatsächlich, wenn Leute von euch auf uns zukommen und zu uns sagen, wir freuen uns, dass ihr hier seid. Das tut richtig gut. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Und dann ist meistens meine Reaktion darauf, danke, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Und dann freut ihr euch wieder, dass wir uns freuen. Und ich freue mich, dass ihr euch freut. Und es ist eine Aufwärtsspirale der Freude, eine Ode der Freude. Und gleichzeitig frage ich mich, was genau ist Freude eigentlich? Freude ist ja immer auch was Emotionales, wo mehr dahinter steckt, wo sich vielleicht auf dem Gesichtsausdruck zeigt, dass ein Mundwinkel nach oben geht. Vor kurzem hat mir einer von euch empfohlen, den bayerischen Comedian Gerhard Polt. Es war ein bisschen peinlich, dass ich ihn nicht kannte, weil ich aus Bayern komme, aber es hat sich gelohnt, weil als ich mir angeguckt habe, seinen Comedy-Beitrag zum Oktoberfest, da hat sich nicht nur mein Mundwinkel nach oben verzogen, sondern ich habe richtig gelacht. Meine Frau saß daneben, die kommt nicht aus Bayern, die fand es jetzt nicht so witzig. Wobei ich auch Badener kenne, die es auch witzig finden. Also irgendwie, Freude scheint nicht das Gleiche zu sein wie Humor. Und auch der Humor wiederum ist bei jedem unterschiedlich. Was ist Freude? Das ist eine von drei Fragen, die wir heute an unseren Vers stellen, nämlich Psalm 34, Vers 6. Ein letztes Mal vor dem Ferienende wollen wir uns diese Wegzehrung geben, wollen uns dieses Vesper packen lassen und uns darüber freuen, dass Gott uns versorgt mit seinen Psalmen. Und ich habe mir den Psalm 34 ausgesucht und aus dem Psalm 34, wer gut aufgepasst hat, weiß, dass das auch der Psalm ist mit der Jahreslosung, aus dem Psalm 34, dem Psalm 6. Ja, genau, heute nicht die Jahreslosung. 34, Vers 6. Die auf ihn sehen, heißt es da, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, schenkt uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Und heute Morgen möchte ich dich besonders darum bitten, dass wir dich sehen, dass du unsere Augen aufmachst und du kennst jeden Einzelnen, jede Einzelne, die heute Morgen hier sitzt und du weißt, wo Trauer vielleicht überwiegt, wo Leid überwiegt. Du kennst unsere Herzen und ich möchte dich bitten, dass du in dieses Leid und in diese Trauer mit deiner Freude hineinstrahlst. Amen. Was für ein Vers. Ich bin wirklich begeistert von diesem Vers. Manchmal geht es mir so, wenn ich Bibel lese, dass ich denke, boah, der Vers ist mein Lieblingsvers. Und so habe ich auch dieses Mal wieder gedacht, der Vers ist mein Lieblingsvers. Und mittlerweile habe ich eine ganze Sammlung davon. Aber was für ein Vers. Ich möchte ihn nochmal lesen. Schon allein ihn zu lesen, macht mir wirklich Freude. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Bevor wir diese drei Fragen, von denen ich gesprochen habe, an diesen Vers stellen, müssen wir erst klären, an wen ist dieses ihn gerichtet? Ihn. Auf wen sollen wir sehen? Es wird ganz klar, wenn wir wissen, wer diesen Psalm geschrieben hat, nämlich König David. Und Petrus sagt tausende Jahre später über David, er war erfüllt vom Heiligen Geist, als er diesen Vers geschrieben hat, als er die Psalmen geschrieben hat. Das heißt, der David sitzt nicht da und überlegt und denkt sich, ah, so in schwammiger Zukunft irgendwann wird vielleicht jemand kommen, auf den wir sehen können. Sondern er ist erfüllt vom Heiligen Geist und weiß, er schreibt hier von Jesus. Und deswegen möchte ich den Namen Jesus einsetzen an der Stelle und sagen, die auf Jesus sehen, werden strahlen vor Freude. Die auf Jesus sehen, werden strahlen vor Freude. Immer wieder in Gesprächen ist es so, dass manche sagen, jetzt mal ganz ehrlich. Sie reden und mitten in ihrer Rede kommt dann plötzlich diese Floskel, aber jetzt mal ganz ehrlich. Dann denke ich mir, okay, war das davor, was du gesagt hast, eine Lüge, dass du das jetzt sagen musst? Aber ich kann es verstehen, dass wir manchmal so ein jetzt mal ganz ehrlich einbauen und das möchte ich auch hier machen. Jetzt mal ganz ehrlich. Können wir Jesus überhaupt sehen? Erste Frage. Jetzt mal ganz ehrlich, können wir Jesus überhaupt sehen? Irgendwo habe ich auch Verständnis für die Leute, die uns oder euch als Christen vorwerfen, ah, ihr benutzt so viele Floskeln und ich kann damit einfach nichts anfangen. Jeder hat zwei Augen, beziehungsweise ich habe zwei Augen und mit diesen zwei Augen habe ich noch nie Jesus gesehen. Oder hat es schon mal von euch jemand getan? Ich habe nun mal zwei Augen und ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe Verständnis dafür, wenn jemand so argumentiert. Also Frage, können wir Jesus überhaupt sehen? Und ich denke, diese Leute würden mir gerne diese Frage sofort beantworten mit einem wissenschaftlich fundierten Nein. Es gibt keine zwei völlig übereinstimmende Bilder von Jesus. Also nein, man kann ihn nicht sehen. Es gibt andere Leute, die würden auf diese Frage, können wir Jesus überhaupt sehen, antworten mit, im übertragenen Sinne können wir ihn sehen. Wenn die Idee von Jesus in uns weiterlebt und seine Idee war ja irgendwie die Idee der Liebe und wenn wir die weitertragen, dann denke ich, können wir im übertragenen Sinne Jesus sehen. Es gibt ja wirklich Leute, die davon ausgehen, dass wenn Personen, die gestorben sind, wir nur oft genug an sie denken oder ihre Idee weitertragen, dann sehen wir sie weiter oder dann leben sie weiter in uns. Aber mal ganz ehrlich, wenn das alles ist, was wir von Jesus sehen können, dass irgendeine Idee weitergetragen wird, dann müssen wir zugeben, wir können Jesus nicht sehen. Aber dabei kann ich es nicht stehen lassen. Sondern, ich möchte es erklären mit einem Vers von Paulus, der schreibt, wir sehen auf das Unsichtbare. Wieder mal so ein klassisch paradoxer Paulus-Satz, wir sehen auf das Unsichtbare. Letztes Mal hieß es, ich bin schwach, wenn ich stark bin. Ja, was jetzt? Jetzt schreibt er, wir sehen auf das Unsichtbare. Das Wort unsichtbar, sorry, beinhaltet ja schon, dass es nicht sichtbar ist. Also wie soll ich es dann sehen? Klassisches Paulus-Paradoxon. Aber deswegen brauchen wir offensichtlich andere Augen als diese zwei. Wir brauchen unsere inneren Augen. Auch eine Stelle in 2. Korinther 4, in der Paulus von dem inwendigen Mensch schreibt, von dem inneren Menschen. Und diese inneren Augen sind von Geburt an blind. Mit denen können wir nicht sehen von Geburt an, weil es ein paar Verse vorher heißt, 2. Korinther 4, 4, der Gott dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet. Ich verstehe, dass andere sagen, was willst du denn sehen? Weil sie verblendet sind. Deswegen ist es so wichtig, dass diese inneren Augen uns geöffnet werden. Wie werden diese inneren Augen geöffnet? Indem wir dem Propheten Jesaja zuhören, der sagt, im Hinblick auf Jesus, blickt auf mich, aller Welt enden, so werdet ihr errettet. Deswegen, lass uns Jesus ansehen. Lass uns Jesus ansehen. Und ich sehe Jesus in meinem inneren Auge so gern zu, wie er heilt, wie er anderen die Hände auflegt und sie geheilt sind. Oder nur ein Wort spricht und Heilung strömt. Ich sehe Jesus so gern zu und freue mich darüber, wie er die Kinder zu sich nimmt. Wie er sie in seinen Arm nimmt, wie er sie herzt, wie er sie gern hat. Ich sehe Jesus so gern zu und freue mich darüber, wie er konsequent ist und den Tempel ausräumt. Ich sehe Jesus so gern zu und freue mich darüber, wie er lehrt und erklärt. Und die Jünger versuchen, ihn zu verstehen und mit ihm gemeinsam ringen. Und ich sehe Jesus so gern zu, wie er auferstanden ist, mit aller seiner Kraft und mit seiner ganzen Herrlichkeit. Aber am liebsten sehe ich auf Jesus und am meisten freut sich mein Herz, wenn ich ihn da sehe, wo er am Kreuz hängt. Und wo wir jetzt vor diesem Kreuz stehen, kommt eine zweite Frage auf. Können wir Jesus sehen? Ja, mit unseren inneren Augen. Aber zweitens, können wir ernsthaft von Freude reden? Wie paradox ist das bitte? Jemand, der an einem Kreuz hängt, der verblutet, der gerade stirbt und ich bin auch noch so dreist und sage, das freut mich am meisten. Wieder paradox. Vielleicht ist euch die Doppeldeutigkeit des Wortes ernsthaft aufgefallen. Können wir ernsthaft von Freude reden? Einerseits meine ich damit, können wir wirklich von Freude reden? Auf der anderen Seite habe ich bewusst das Wort ernst genommen, weil so eine ernsthafte Sache und wir reden von Freude. Ich möchte euch erzählen aus Brasilien, wo ich 2013 sein durfte, auf einer Missionsstation am Rand vom Urwald. Eine geniale Bereicherung für mein Leben, dass ich dort sein durfte. Und dort war ein Missionar, der mich so fasziniert hat. Markus heißt er. Und dieser Markus, der hatte immer so ein Strahlen auf dem Gesicht, so ein Lächeln, wo ich wusste, das ist nichts Aufgesetztes, sondern es muss von irgendwo tiefer kommen. Und er ist seit Jahrzehnten dort in Brasilien unter Indianern mitten im Urwald und arbeitet dort, fliegt teilweise wirklich stundenlang über diese Urwaldbäume und kommt dann rein in die Indianerstämme oder ist dort auf dem Fluss unterwegs. Und in einem dieser Stämme, in dem ich auch übernachten durfte, war kurz bevor ich kam, ein paar Teenager. Die Teenager haben oft nichts zu tun, dort im Regenwald, aber bekommen vom Staat ein bisschen Geld, mit dem sie nicht wissen, was sie anfangen sollen, weil es dort nicht viel zu kaufen gibt. Aber es gibt für die Boote, die sie fahren, Benzin. Und so sitzen diese Teenager zusammen und da sie nicht den gleichen Stoff haben wie wir hier, fangen sie an, das Benzin zu schnüffeln und davon high zu werden. Und in dieser Runde nimmt einer sein Feuerzeug und zündet es an, während sie auf Benzin schnüffeln. Und einem dieser Teenager verbrennt es das komplette Gesicht. Und ich kann mir vorstellen, wie dieser Markus, dieser Missionar, in diesem Moment sich gefragt haben muss, was habt ihr eigentlich gelernt in diesen Jahrzehnten, in denen ich bei euch bin? Macht es überhaupt Sinn? Ich weiß nicht, ob es mir in diesem Moment nicht die Freude genommen hätte, in diesem Land so viel zu investieren. Ich war später auch da und habe gehört, wie er fast den ganzen Tag gewimmert hat, dieser Teenager, und einmal aus dem Fenster geguckt hat, aus seiner Hütte, mit seinem verbrannten Gesicht. Und trotzdem hat dieser Missionar, dieser Markus, nicht aufgegeben und war jeden Morgen, als ich ihn gesehen habe bei der Andacht, mit seinem Lächeln, mit seinem Strahlen auf dem Gesicht da. Und es hat mich fasziniert. Was hat mich dazu motiviert, damals nach Brasilien zu gehen? Eine andere Urwaldgeschichte, nämlich die von Jim Elliot. Wir schreiben das Jahr 1956. Jim Elliot ist seit 5 Jahren in Ecuador, um dort auch einen Indianerstamm zu erreichen. Und er versucht über 5 Jahre hinweg Kontakt aufzunehmen zu einem Stamm, der als kannibalistisch bekannt ist und der dafür bekannt ist, dass sie andere Menschen töten. Er versucht über knappe 5 Jahre immer wieder Geschenke abzusenden, über einen Mittelsmann die Sprache zu lernen, versuchen sie zu verstehen, mit dem einen Ziel, ihnen von Jesus zu erzählen, ihnen ganzheitlich zu helfen. Und an diesem Tag 1956 ist es soweit, er und 5 Freunde landen zum ersten Mal im Urwald mit seinem Flugzeug. Und kurz nachdem sie aussteigen, wird jeder einzelne dieser 5 Männer umgebracht. Haben sich dafür die 5 Jahre gelohnt? Wenn man es in diesem Moment sieht, nein. Aber die Frau von Jim Elliot hat dort weitergemacht. Und wenn man es von außen betrachtet, stellt sich irgendwo schon die Frage, sind Christen gewaltverherrlichend, dass von einer Frau der Mann umgebracht wird und sie macht dort weiter? Hat sie es gern? Nein, sondern die Freude, die sie hatte und die der Jim hatte und die der Markus hatte und immer noch hat, ist unabhängig von allen äußeren Umständen und von jedem Leid bis hin zum Tod. Deswegen ja, wir können ernsthaft von Freude reden. Wir können wirklich von Freude reden, bei allem Ernst. Vor allem in Bezug aufs Kreuz. Wenn wir auf Jesus blicken, sehen wir sind erlöst. Wir sind erlöst. Jesus trägt für mich meine Schuld. Ich bin erlöst. Jesus kann zulassen, dass wir unseren Job verlieren und auf der Straße sitzen. Er kann es zulassen und er darf es, weil wir gesagt haben, Jesus, du bist unser Herr und du sollst mein Leben bestimmen. Deswegen kann das passieren und Jesus lässt es zu. Und Jesus kann Schmerzen zulassen, über die wir uns fragen, vielleicht ein Leben lang, vielleicht jahrelang, wozu muss das sein? Und er darf. Und Jesus kann in unsere Familiensituation eingreifen und sagen, nein, dieses Leben wird nicht geboren. Und ich brauche mir auch nicht einbilden, dass ich das innerhalb von ein paar Wochen verarbeitet hätte. Jesus darf es. Aber was uns Jesus nicht nimmt, ist der Blick auf ihn am Kreuz, wo er sagt, du bist erlöst. Und diese Erlösung schafft in mir Freude, die mir niemand nimmt. Und die Freude lässt mich strahlen, vielleicht nicht immer äußerlich, aber immer innerlich. Ein dritter Punkt. Können wir einen Unterschied machen? Eine letzte Frage, können wir einen Unterschied machen? Der Vers bezieht sich doch auf die Zukunft, könnte man sagen. Ich lese ihn nochmal vor. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Ist es nicht Zukunft? Sie werden strahlen vor Freude? Ich hatte einen Dozent, den hat es richtig genervt, wenn Leute solche Ewigkeitsvertröster sind. Ewigkeitsvertröster hat er die genannt. Nämlich die Christen, die immer sagen, wir können auf dieser Erde nichts ausrichten. Und da muss ich einfach warten bis zur Ewigkeit. Da wird alles gut. Auf der einen Seite bin ich richtig gerne ein Ewigkeitsvertröster, weil ich weiß, die Vollkommenheit gibt es erst in Ewigkeit. Insofern bin ich oft gerne ein Ewigkeitsvertröster. Ich mag auch diesen Vers aus Offenbarung 21, Vers 4, wo geschrieben wird, er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Herrlicher Vers. Und der ist auf die Zukunft bezogen. Er wird abwischen alle Tränen. Hier auf der Erde werden wir weiterhin heulen und wird es schwer bleiben, aber in Ewigkeit wird er abwischen alle Tränen. Da kann ich nicht sagen, das ist jetzt schon der Fall. Und ich kann auch nicht sagen, es gibt jetzt keinen Tod mehr. Der ist real. Aber nicht alles bezieht sich auf die Zukunft, sondern Jesus schenkt uns manches schon heute und so will ich meinen Dozent verstehen, der sagt, lass uns keine Ewigkeitsvertröster sein, auch wenn es um diesen Vers geht. Das, wovon David hier redet, ist kein Zukunftsthema, sondern es passiert jetzt. Einerseits geht es um die Zukunft, nämlich mit diesem Teilsatz, ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Was hat es damit auf sich? Irgendwie komischer Beisatz, ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Ich stelle mir vor, wenn jemand von euch jetzt hier vorkäme und von der NSA eine Liste bekäme mit sämtlichen Fehlern, die ich in meinem Leben bisher gemacht habe und liest laut vor allen, die hier sind, meine gesamten Fehler vor, da wäre rot zu werden eindeutig eine Reaktion. Und Scham, dass ich mich schämen würde, wäre garantiert auch eine Reaktion. Ich würde im Boden versinken wollen. Inwiefern bezieht sich das auf die Zukunft? Wir reden nicht mehr gerne von Gericht. Wir reden generell nicht gerne von Gericht, aber das Gericht Gottes ist eine Realität. Aber die Angst vor dem Gericht ist uns schon jetzt, und zwar nicht erst in Zukunft, sondern schon jetzt genommen, wenn wir diese Erlösung und diese Freude in Jesus haben. Der Vers kann auch übersetzt werden mit, das lässt der Text zu, die auf ihn gesehen haben, Vergangenheit, die auf ihn gesehen haben, haben vor Freude gestrahlt. Oder er würde auch zulassen, es so zu übersetzen, sobald oder in diesem Moment, wo du auf ihn siehst, wird dein Angesicht strahlen. Diese Freude haben wir schon jetzt. Und diese Freude macht schon jetzt einen Unterschied. Was für einen Unterschied es macht, ist gigantisch. Ob wir hier als fertige Sünder aus der Tür nachher wieder rausgehen oder ob wir rausgehen voller Freude, weil wir wissen und im Herzen es gespürt haben, wir sind erlöst. Während der Studienzeit hat unser SLG-Leiter zu mir gesagt, Josia, du lässt öfters mal die Schultern hängen und dein Blick sieht oft echt traurig oder kritisch aus. Und dann hört man ja erstmal ungern Kritik. Dann habe ich erst recht kritisch wahrscheinlich geguckt und dachte, ja, soll ich jetzt künstlich immer so tun, als wäre alles gut? Was soll der Kommentar? Als ich aber drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass es überhaupt nicht um diese künstlich aufgesetzte Freude geht, sondern da, wo ich diese Freude in meinem Leben erfahre, zeigt sie sich auch in meiner Körperhaltung, in meiner Ausstrahlung und auch in meinem Gesicht. Und ich habe darauf geachtet und ich habe nicht darauf geachtet, zu versuchen, immer so zu machen, sondern ich habe darauf geachtet, die Freude von Jesus mir in Erinnerung zu rufen. Und tatsächlich, es hat einen Unterschied gemacht. Ich habe danach gutes Feedback bekommen. Ihr dürft mir gerne übrigens auch mal sagen, wenn ich kritisch gucke, das ist hiermit die offizielle Genehmigung. Es macht einen Unterschied. Und der gleiche SLG-Leiter hat auch gesagt, man sieht es einem Christen an, wenn seine Augen strahlen. Und diese strahlenden Augen, die sehe ich bei euch. Und ich wünsche mir, dass sie nicht nur hier drin strahlen, sondern dass sie nächste Woche, vielleicht nach den Ferien in der Schule oder am Arbeitsplatz, auch wieder strahlen. Und dass unsere Augen strahlen vor Freude, dass man in unserem Angesicht ansieht, wir sind Erlöste, wir gehören zu Jesus. Wiederum der gleiche SLG-Leiter hat auch gesagt, wie schwer es ihm morgens fällt, wenn er aufsteht. Er kennt diese Morgende, wo es trüb ist, wo man keine Lust hat auf den Tag. Und man kann sich da bergabwärts bewegen und wirklich sich immer mehr drin reinsteigern und jeden Morgen mehr sagen, ach, was bringt denn der Tag? Oder, und das hat er sich irgendwann vorgenommen, Gott zu danken und ihn zu loben über die Freude, die wir in ihm haben. Und es verändert den Tag, so wie der Luther auch sagt, denn ein Herz voll Freude sieht alles fröhlich. Ein Herz voll Trübsal, alles trübe. Warum sind wir manchmal so trübe Tassen? Warum bin ich manchmal so eine trübe Tasse? Ist es nötig? Nein. Ein Herz voll Freude sieht alles fröhlich. Und ich möchte schließen mit dem Choral, den ich immer dann höre, wenn ich eigentlich rein aus menschlicher, weltlicher Sicht sagen müsste, alle Freude ist weg. Dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und mache meinen Laptop an und höre diesen Choral von Bach, Jesus, meine Freude. Jesus, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesus, meine Zier. Ach, wie lang, ach lange ist im Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst Liebes werden. Amen. Ich möchte nochmal beten. Danke, Herr Jesus, dass wir dich haben und dass du unsere Angesichter strahlen lässt vor Freude. Nimm uns die Freude nicht, durch das Leid, durch das du uns auch hindurchschickst, sondern lass uns strahlen mit der Gewissheit, wir sind Erlöste und wir gehören zu dir. Ich möchte dir dafür ganz herzlich danken und ich möchte dir auch darum bitten, dass es nicht nur was Theoretisches ist, was wir einmal gelesen haben oder einmal gehört haben und jetzt wieder zuschlagen, sondern dass es Auswirkungen auf unseren Alltag hat. Amen.